wünsche euch einen guten Abend. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Conny hat gesagt, es sind keine Fragen gewesen gestern. Das könnte zwei Gründe haben. Der erste ist, es war tatsächlich alles klar. Der zweite, der mir immer wieder kommt, das ist auch bei unseren Bibelschülern, aber stellen lieber keine Fragen, dann können wir früher gehen. Sonst redet er noch länger. Also ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat. Also wenn euch etwas bewegt, herzliche Einladung auch, ihr könnt nachher gerne noch zu mir kommen oder das eben auch verschriftlichen und ich gehe morgen gerne noch darauf ein. Falls ich irgendjemanden auf die Füße getreten sein sollte oder so undeutlich gesprochen habe, bitte freue mich, wenn wir das klären können. Heute Abend möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Sarah. Gestern hatten wir den Abraham schon. Abraham ist ja derjenige, der viel bekannter ist. Und Sarah eben seine Frau dazu. Aber ohne Sarah wäre es genauso wenig möglich gewesen, dass die Heilsgeschichte wirklich dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Auch Sarah war genauso wichtig dabei zu sein, wie der Abraham wichtig war. Interessanterweise haben die Juden da auch, die nennen ja Abraham, Isaak und Jakob die Erzväter. Diejenigen, aus denen sich das Volk her begründet. Und sie haben drei Erzväter und sie haben vier Erzmütter. Die werden dann auch so genannt, weil Jakob hatte ja zwei Frauen, eigentlich vier, aber das ist eine andere Geschichte, wo man eine ganze eigene Woche für braucht, um das auseinander zu dividieren. Sarah. Abraham hatte sie geheiratet in Ur im Chaldea. Gehörte auch mit zu diesem Verwandtschaftsklan von Abraham. Das war damals nicht unüblich, dass man in dem weiteren Verwandtschaftsklan geheiratet hat. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen was zu sagen hatte. Wenn man irgendeine Schlüsselstelle hatte oder eine etwas gehobenere Stellung hatte, dann war es üblich, dass man ein bisschen unter sich blieb. Denn dann konnte man einander die Dinge besser zuweisen und sicherte seine eigene Position damit besser ab. Und sie ist dann eben auch mitgegangen. Hatte sie sich vielleicht etwas anderes versprochen in Ur, in Chaldea, in dieser Kulturstadt? Geht dann nach Haran, war schon Provinz und ist mit ihrem Mann dort in der Provinz, arrangiert sich mit der Provinz und dann geht es aber noch weiter. Dann geht es nicht nur von der Provinz, in der Provinz zu sein, sondern dahin, dass sie den Abraham dann tatsächlich in die Wildnis zieht. Und das war, Israel war damals kulturell überhaupt nichts Sagendes, war auch von der Entwicklung her nicht so viel. Und sie muss dann oder lebt dann als Beduinin mit ihrem Mann zusammen, durchzieht das Land und sie ist mit dabei. Und das Interessante ist, in all dem sehen wir, wie sie ihren Mann auch unterstützt. Es gibt ja so zwei, drei Geschichten, die so ein bisschen irritierend für uns sind, wo der Abraham dann seine Frau als seine Schwester ausgibt. Für uns ist das sehr irritierend, für uns ist das so eine Situation, warum macht der Kerl das, kann er nicht ehrlich bleiben, die Wahrheit sagen, wem, Gott ist doch bei ihm. Aber es waren halt andere Zeiten. Und in diesen anderen Zeiten haben sie zusammen diese Berufung auch getragen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie ist zu ihrem Mann gestanden und eben auch in diesen Situationen, das war, wenn man sich das genau anschaut, so ein bisschen Selbstschutz davor, denn sie wussten nicht, wie dieser König mit ihnen umspringt. Dass sich dann eigenartige Situationen ausgeben, verworrene Situationen dann sich daraus ergeben, dass Gott dann selbst eingreifen muss, um das wieder zu entwirren, ist dann etwas anderes. Aber sie steht da zu ihrem Mann. Trägt die Berufung mit. Und das Interessante ist, und da haben wir in Kapitel 16 in der Genesis dann diesen Moment, wo wir sehen, dass Sarah mit ihrem Mann unterwegs ist, da kommt es das erste Mal dann zum Tragen, dass sie keine Kinder hat. Und im Kapitel 17 dann, in Vers 15, sagt Gott weiter zu Abraham, nachdem es um einen Bund ging und er den Bund mit Abraham geschlossen hat, und da ging es auch um diese Beschneidung, und in der Bibel werden nur Männer geschnitten und eben nicht Frauen geschnitten, und es sieht so aus, als wenn nur mit Abraham der Bund geschlossen wird. Und dann heißt es aber, und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah sollte ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will auch von ihr einen Sohn geben, dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Es ist dieses Wort von Gott, wo er sagt, die Sarah kommt genauso in den Bund hinein wie du. Geistlich auf derselben Ebene wie Abraham. Keine Abstufung, sondern ein Gegenüber von diesem Abraham, eben auch in dieser geistlichen Dimension, und wird mit in diesen Bund hineingenommen. So sehr liegt es Gott am Herzen, dass eben die richtige Frau mit dem richtigen Mann zusammen vor ihn tritt. Und dass die Heilsgeschichte eben mit dem richtigen Mann und der richtigen Frau zusammengeschrieben wird. Und so sehen wir, wie das zusammenkommt und Gott an diese Sarah, obwohl sie in dieser Kultur kinderlos war. Und die Conny hat es eben schon angesprochen. Kinderlos zu sein, ist ein echt blödes Schicksal. Aber in der damaligen Kultur war es nahezu eine Katastrophe, keine Kinder zu haben. Denn keine Kinder zu haben bedeutete, die Zukunft ist sehr ungewiss. Die Zukunft ist ungewiss, weil wer wird uns im Alter versorgen? Wird jemand treu zu uns stehen? Wenn ich meinen ganzen Besitz jemandem Fremdes oder nicht meiner Familie geben muss, ist die Frage, hat er dieselben Verpflichtungen, sieht er auch dieselben Verpflichtungen da drin, wie ein Kind die Verpflichtungen den Eltern gegenüber sieht. Weil die Eltern mich großgezogen haben, kümmere ich mich dann auch um die Eltern. Und das war damals im Orient, war das sowas von normal, dass Generationen sich umeinander kümmern. Und wenn man keine Kinder hat, steht die große Frage im Raum, wie ist das denn, wenn ich alt bin? Wo stehe ich denn da? Und das war eine Frage, die mitgeschwungen ist. Das andere ist, wer bekommt mein Erbe? Und da geht es weniger, viel weniger um das Materielle, die ganzen Viecher, die der Abraham hatte, die ganzen Schmuckstücke, die Sarah hatte, darum geht es viel weniger, als darum, was kann ich denn über dieses Materielle hinaus noch meinen Nachfahren mitgeben? Das ist ja diese große Sehnsucht, die wir auch haben, was für ein Erbe hinterlassen wir. Und da geht es weniger um die Kohle, sondern um das, gibt es jemanden später, der sagen kann, wow, gut, dass der Stefan gelebt hat. Gut, dass die Katrin gelebt hat. Gut, dass der Michael gelebt hat. Gut, dass die Sarah gelebt hat. Gut, dass der Abraham gelebt hat. Gibt es da jemanden, die gesagt haben, gut, dass du gelebt hast? Und das ist so eine tiefe Sehnsucht in uns. Und wenn keine Kinder da sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass das niemand was sagt und auch keine Enkelkinder hat. Und das kulturelle Ansehen war bei den Kinderlosen auch, naja, da muss doch irgendein Grund vorliegen, dass Gott ihr den Schoß verschlossen hat. Da muss ein Grund vorliegen, dass sie kinderlos ist. Die hat doch irgendwas sicher mal gemacht. Dieses Tun, Ergehen, da muss doch ein Grund vorliegen. Und diese Dinge kommen zusammen in der Kultur. Und deswegen ist Sarah, obwohl sie die Frau von Abraham ist, obwohl sie eigentlich eine tolle Position hat, auch in diesem Beduinen-Dasein, aber in diesem fürstlichen Zelt, in dem sie untergebracht sind, auch in dem, dass sie ganz viel haben und reiche Leute sind, und zu dem Zeitpunkt, wo sie ja schon unterwegs waren, da waren sie keine Armen. Sie hatten schon einiges an Gefolge dabei. Und trotzdem, ohne Kinder, kann das drumherum stimmen und in der Kultur hast du ein Problem. Und Gott hatte dazu noch verheißen, am Beginn, hey, aus dir wird was viele kommen. Und dann sind sie in das Land hineingezogen. Und dann hat Gott gesagt, hey, Abraham hat gesagt, hey, was will ich denn mit dem ganzen Land, was will ich denn mit diesen ganzen Dingen? Es geht eh alles an den Knecht. Und da hat Gott ihm schon gesagt, nein, du wirst ein Nachkommen von dir selbst haben. Und das hatte die Sarah mitbekommen. Und jetzt waren sie 10 Jahre schon im Land und Gott hatte diese Verheißung gegeben. Und gestern haben wir uns ein bisschen über Verheißung unterhalten. Wie war das nochmal? Was war eine Verheißung? Ein Versprechen von wem? Ein Versprechen von Gott an die Menschen. Und wer muss dafür sorgen, dass das Versprechen eingehalten wird? Gott. Derjenige, der es gibt, genau. Und jetzt stand Sarah da mit ihrem Mann 10 Jahre. 10 Jahre. Und die biologische Uhr tickte rasant schnell. Denn Abraham war schon 75 und sie war 65, als sie in das Land eingezogen sind. Das bedeutet, wenn man jetzt weiterrechnet, Abraham ist 85 und sie ist 75. Abraham, ich werde ein bisschen nervös. Da gibt es ein Versprechen, die biologische Uhr tickt rasant. Ich meine, für uns Mitteleuropäer ist die mit 85, 75 sowieso, okay, müssen wir gar nicht mehr weiter drüber reden, aber anscheinend war zu der Zeit, war da noch ein bisschen was möglich. Zumindest bei den beiden. Und dann passiert nichts. Und die biologische Uhr, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, scheint immer schneller zu schlagen. Und dann kommt sie her und sagt, hey, Moment mal, die Verheißung war doch nur von Gott aus dem Abraham heraus. Und Sarah war eine recht praktische Frau. Die hatte ja auch Verantwortung für diesen ganzen Hausstand. Die kannte sich aus, die wusste, wie man Dinge weiterbringt, denn sie musste schließlich auch zusammenhalten, das Ganze. Von ihren Mägden her, das Organisieren. Und sie war ganz praktisch und hat gesagt, ja, wie macht man das? Da gibt es ja die Möglichkeit, dass wenn eine andere Frau von meinem Mann schwanger wird und die kommt dann zur Geburt und ich bin bei der Geburt da, sie sitzt vor mir, ich sitze bei ihr und wenn sie dann das Kind gebiert, dann kann ich das Kind adoptieren und es ist de facto mein Kind. Leihmutterschaft. Wie kommt man zu einem Kind, wenn man selbst nicht mehr kann? Da hatte sich die Kultur so etwas ausgedacht. War absolut legitim. War auch etwas, wo man gesagt hat, okay, können wir machen. Und dann nimmt die Sarah, ihre Hagar, eine Nicht-Hebräerin, sie war Magd, und gibt sie ihrem Mann nach diesen 10 Jahren zur Nebenfrau. Und der Abraham, der wehrt sich gar nicht dagegen. Ist sicher legitim. Und ein bisschen mehr Vergnügen hat er ja auch jetzt, oder? Und dann wird sie tatsächlich schwanger, die Hagar. Und die Sarah denkt, jawohl, mein Plan geht auf. Siehst du Gott, du hast eine Verheißung gegeben, wir haben das Richtige getan und übrigens ist alles noch legitim. Gar nicht gegen das Gesetz. Und siehst du, ist das nicht toll, wir tun was und dann passieren diese Dinge. Die Verheißung wird wahr. Und dann ist die Hagar auf einmal, sagt, hey, warum soll ich denn nur Nebenfrau sein? Ich habe den Trumpf in meinem Bauch. Und sie spielt diesen Trumpf immer aus. Immer wieder. Und stichelt so richtig. Drückt der Sarah richtig einen rein. Sarah, du warst jahrelang meine Herrin. Ich musste als deine Magd springen, war nicht immer alles okay, aber jetzt zeige ich es dir. Ich habe den Trumpf in meinem Bauch. Immer einen reingedrückt. Die Sarah kriegt die Krise. Ihr toller Plan fängt auf einmal an zu holpern und zu stolpern. Und es geht so weit, dass die Sarah, die Hagar dann so demütigt, steht da in der Bibel, also einen Daumen drauf hält, dass die Hagar es nicht mehr aushalten kann und dann geht. Jetzt ist der tolle Plan von der Sarah irgendwie völlig in die Hose gegangen. Gott hat was verheißen, Sarah hat einen Plan gesehen, weil 10 Jahre verstrichen sind und irgendwie sind diese eigenen Dinge mit einem bitteren Nachgeschmack. Und hier muss Gott eingreifen. Nachdem diese Spirale aus gegenseitiger Demütigung nur dahin geführt hat, dass ja Dinge in den Zerbruch gehen, muss Gott eingreifen und sagen, Hagar, geh zurück, nimm deine Position ein und ich werde deinen Sohn segnen. Und hier ist das Geniale dran, dass Gott sagt, auch wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie ich mir das gedacht habe, ich bin bereit, auch diesen Sohn zu segnen. Auch Ismael bekommt einen Segen. Auch Ismael hat einen Raum, den er bekommt. Auch Ismael wir deine Zukunft haben. Nach der Geburt ist auf einmal 13 Jahre Schweigen. 13 Jahre, es steht da, Abraham war 86, als der Ismael geboren wurde, und als er 99 war, fängt Gott nochmal an zu reden. Warum diese 13 Jahre Schweigen? Warum hat Gott 13 Jahre lang nichts zu sagen zu Abraham? War es ein Schweigen, weil Gott gesagt hat, so, jetzt musst du erstmal selbst damit zurechtkommen? Bevor du wieder bereit bist, auf mich zu hören, die Konsequenzen von dem zu tragen, was du dir selbst ausgedacht hast, bis du dahin kommst, wieder bereit zu sein, auf mich zu hören? Oder waren diese 13 Jahre so wenig von Bedeutung, dass man nichts mehr zu sagen konnte? Und Gott gesagt hat, dazu brauche ich jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Dass in diesen 13 Jahren Sarah und Abraham erleben müssen, auf diesen selbstgewählten Wegen, ist es bedeutungslos. Es macht nichts wirklich aus, es bringt nichts wirklich was zur Heilsgeschichte bei, was du dir da überlegt hast. Gott hatte Sarah mit in den Bund hineingenommen. Und so wie aus Abram ein Abraham wird, das heißt, aus einem erhabenen Vater, ein Vater vieler Völker, wird eine Lebensprogrammänderung stattfindet, ein Aufwirken Gottes stattfindet, ein Grenzensprengen von Gott stattfindet, von dem menschlichen Denken weit darüber hinausgeht, so bekommt auch Sarah einen anderen Namen. Vorher heißt sie ja Sarai. Und Gott sagt dann, hey, du sollst sie nicht mehr Sarai nennen. Das ist eben auch dieser Moment, wo Gott sagt, sie ist voll mit in den Bund hineingenommen. Und auch bei ihr gibt es eine Lebensplanänderung, so wie für dich. Sarai, das ist die fürstliche oder edelmütige. Und Sarah heißt dann die Fürstin. Und du denkst dir, okay, was ist jetzt der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen rötlich und rot? Was ist der Unterschied zwischen christlich und Christ? Da ist der Unterschied. Es ist nicht nur das Äußerliche, sondern vom ganzen Wesen her ist der Unterschied da. Und sagt Gott, und so bist du mit in den Bund drin. Und er nimmt auch Sarah wahr, in ihrer Verantwortung und dann eben die Konsequenzen aus auch ihrem eigenen Handeln heraus. Genauso wie Abraham. Abraham war dort auch und hätte auch sagen können, Sarah, so nicht, wir vertrauen Gott in dem, dass er gesagt hat, er will uns einen Nachkommen schaffen und jetzt vertrauen wir darauf, dass er es irgendwie schafft. Und manchmal sind die legitimen Wege, die Wege, die einem so angeboten werden, eben die einfacheren Wege. Wir vom Schloss hier, Schloss Klaus, wir arbeiten spendenbasiert. Die Gäste kommen, bezahlen und das deckt aber nicht alles ab, sondern es ist eben auch das Spendenbasierte. Und da ist es manchmal einfach, dass wenn wir Baustellen haben, wir haben immer Baustellen an so einem alten Schloss, es wird immer was gebaut, und manchmal ein bisschen größere Projekte, und dann warten wir eben, bis das Geld für diese größeren Projekte da ist. Und dann kann man manchmal 5, 6, 7 Jahre warten. Und du hast schon einen tollen Plan da. Du hast schon einen ganz tollen Plan da und denkst, wenn das umgesetzt wäre, wow, wie toll wäre das. Und dann dauert es aber 5, 6, 7 Jahre, bis das Geld da ist. Und es wäre so einfach zur Bank zu gehen und sich einen Kredit zu nehmen. Und gerade wenn die Zinsen so günstig sind. Aber Peter Wiegand, unser Gründer, der hat damals gesagt, das kommt nicht bei uns in die Tüte. Wir machen keine Schulden. Auch wenn es so einfach ist, heute Geld zu kriegen. Aus dem einfachen Grund, wenn Gott etwas will, dann wird er uns auch die Mittel dazu geben. Der zweite Grund ist, wie schnell können sich die Zeiten ändern und dann kriegt man Probleme damit, den Kredit zurückzuzahlen. Und wir haben das in dieser Zeit, an der ich beim Schloss war, seit 2005, waren mehrere von diesen Zyklen, wo man gesagt hat, Geld ist billig und dann auf einmal ändert sich was. Und dann war es auf einmal gar nicht mehr so einfach. Und wir haben gesagt, wir behalten uns die Freiheit, das Programm so zu gestalten, wie wir es wollen. Und wollen nicht, dass uns irgendjemand vorschreibt, was wir zu tun haben. Das hängt eben hinten dran auch noch. Das gilt für das Schloss, für die Schlossarbeit. Und wir haben entdeckt, das ist ein guter Weg zu gehen. Auch wenn manches so einfach angeboten wird, die Frage ist, was will Gott mit dir? Und nicht nur was, sondern wie will er es in deinem Leben auch umsetzen? Auch wenn so viele Dinge legitim sind, wenn solche Dinge einfach sind, die uns schneller zum Ziel führen würden, entspricht es wirklich dem, was Gott mit dir vorhat? Aufpassen mit den schnellen, legitimen, einfachen, scheinbaren Lösungen. Zugegeben, es muss nicht alles kompliziert sein und wir müssen die Dinge auch nicht komplizierter machen, als sie eh schon sind. Müssen wir auch nicht. Aber bei diesen Sonderangeboten des Lebens aufpassen. Aufpassen, was das bedeutet in der Folge. Jetzt ist Ismael da. Jetzt müssen sie diesen Ismael erziehen und er wächst heran. Und nach 13 Jahren hören wir dann Kapitel 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadlich. Und dann wird nochmal was von einem Bund gesagt, in den er hineingeht, wo die Sarah dann eben auch wieder angesprochen wird. Und dann hören wir davon, dass Gott nochmal den Abraham besucht und verkündet, dass Sarah ja ein Kind bekommen wird. Das haben wir im Kapitel 18 dann. Der Herr besucht Abraham und dann heißt es, Vers 9, da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete drinnen im Zelt. Er sprach, gewiss will ich in diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden, dazu mein Herr, ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, soll ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas so zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen und im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Die biologische Uhr ist weitergelaufen. Nicht nur die 10 Jahre, wo schon Sarah nervös geworden ist, sondern nochmal 13 Jahre weiter. Und jetzt sagt sie selbst, der Wechsel ist durch, es geht biologisch gar nicht mehr. Und Abraham ist noch älter geworden, der ist 100. Wie soll das denn gehen? Und dann kommt Gott zu Besuch und sagt, du, Sarah, wirst ein Kind haben. Weil es wichtig ist, dass von dir das Kind kommt. Das kommt nicht von, soll nicht von einer Magd kommen. Das soll nicht von der Hagar kommen, sondern Nachkomme ist wichtig, dass er von dir kommt. Und so bekommt die Fürstin nochmal eine Aufwertung und es wird gesagt, es ist wichtig, dass du mit deinem Mann zusammen diese Heilsgeschichte weiterfügst. Dass du mit ihm zusammen den Erben hast. Das ist wichtig, dass richtige Mann und richtige Frau zusammen die sind, die Gott sich ausgewählt haben, damit das Kind diesen Auftrag weiterführt. Es ist nicht egal, mit welcher Frau das passiert, sondern Es ist wichtig, dass es mit ihr passiert. Und so wird Sarah dann nochmal schwanger in dem Alter. Erst glaubt sie Gott ja nicht. Hey, das ist doch unmöglich. Die biologische Grenze ist schon längst überschritten. Sie ist nicht nur erreicht, sondern längst überschritten. Menschlich gesehen ist es unmöglich. Damals gab es auch noch keine künstliche Befruchtung oder man konnte dann kein Embryo einpflanzen oder whatever. Gar nichts. Noch viel unmöglicher als für uns heute. Und zwar die Grenzen erreicht. Von dem Denken, von dem, was möglich war. Und Gott sagt, Sarah, warum lachst du über meine Verheißung? Traust du mir das nicht zu, dass ich dir Himmel und Erde gemacht habe? Der die ganze Schöpfung in Dasein gerufen hat, wie wir das vorhin im Lied gesungen haben. Traust du mir nicht zu, dass ich das noch schaffen kann, dass aus da, wo nichts mehr kommen kann, noch Leben schaffen kann? Und wenn man genau hinhört, dann sieht man, wie Gott sagt, ich schaffe es, aus den Unmöglichkeiten des Lebens eine Fülle des Lebens zu schaffen. Da, wo eigentlich tot ist, bringe ich Leben rein. Da, wo man nichts mehr erwarten kann, bin ich derjenige, der Hoffnung gibt. Und das ist etwas, was sich bei Gott durchzieht. Als damals die Schöpfung den Bach untergegangen ist im Sündenfall, hat Gott nicht den Plan beendet, sondern hat ihn weitergeführt, hat wieder Leben geschenkt. Sintflut hätte eigentlich alles vernichtet werden müssen und Gott schenkt einen Weg für eine Familie hindurch, schenkt wieder Leben und dass es die Welt auch wieder belebt wird. Und so geht es durch, dass da, wo eigentlich nur noch Tod vorherrscht, Gott es schafft, wieder ein Leben zu bringen. Bis hinein ins Neue Testament ist das, was Gott zutiefst ausmacht. Ja? Jesus ist gestorben aus Sense und am dritten Tag auferstehen. So ist Gott. Und das sehen wir hier schon, dass da, wo wir nichts mehr erwarten, wo wir mit unseren Erwartungen am Ende sind, Gott sagt, hey, da bin ich noch lange nicht an meinen Grenzen. Da bin ich noch lange nicht in einer Machtlosigkeit. Auch wenn du keine Erwartungen hast, wenn du keine Chance mehr siehst, wenn du meinst, hier ist Schluss und Ende, ich kann noch. Und es ist egal, wie krank du bist, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie jung du bist, es ist egal, wie arm du bist, es ist egal, wie reich du bist, ich kann. Und das machte der Sarah hier klar. Sie kann es nicht glauben. Und das nächste Jahr, wo er wiederkommt, ist auf einmal der Isaak da. Der Isaak ist geboren. Wo hat es das schon gegeben, dass eine 90-Jährige noch ein Kind empfangen und geboren hat? Gott sagt, hey, mein Wunder, natürlich schaffe ich. Und jetzt wird eins klar. Da, wo noch was möglich war bei Hagar und Abraham, hier bei Sarah und Abraham war gar nichts mehr möglich, biologisch. Und Gott sagte, deswegen ist es das Kind der Verheißung. Aus absoluter Unmöglichkeit schenke ich eine Zukunft. Und deswegen, kann die Sarah auf einmal wieder lachen. Die so viel erleiden hat müssen, die sie so viel Ärger gehabt hat, weil sie keine Kinder gehabt hat, sich so viel Sorgen über die Zukunft gemacht hat, weil die einfach unklar war, lacht auf einmal hier. Und der Name von Isaak im Hebräischen, heißt Lachen. Und es ist kein höhnisches Lachen, sondern es ist ein entspanntes, freudiges Lachen. Hey, wow. Es ist was passiert, womit keiner gerechnet hat. Eine Erlösung ist passiert. Die Erlösung für Sarah. Die Erlösung für sie und für die Zukunft von Abraham und ihr. Und da kommt der Isaak ins Leben hinein. Und dann passiert noch eine sehr irritierende Sache. Im 21. Kapitel haben wir dann stehen, dass eben sie schwanger geworden ist, geboren hat. Und dann heißt es im Vers 7, Sarah sagte, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihn in seinem Sohn geboren habe, in seinem Alter. Das ist einfach diese Frage, die sie so umtreibt. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaac entwöhnt wurde. Also der Isaac wächst heran, die Mama stillt ihn und dann, als es soweit ist, dass er keine Milch mehr braucht, der Tag der Entwöhnung wird ein Fest gefeiert. Ein Fest, sowas wie eine Taufe. Sowas wie eine Konfirmation in die Richtung, weil jetzt der Kleine selbst essen kann. Er ist den nächsten Schritt gegangen. Wow, die Zukunft gestaltet sich. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt und Abraham machte das große Mahl. Und Sarah, dann Vers 9, sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie nach dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibt diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Abraham fand das jetzt gar nicht witzig, aber Gott sprach zu Abraham, er soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Und am nächsten Tag nimmt dann Abraham Verpflegung, gibt es der Hagar mit und schickt sie weg. Gott, kann das denn dein Wille sein? Kann das denn dein Wille sein, dass du so mit den Menschen umsprichst? Und nur weil die Sarah jetzt ein bisschen angefressen ist, wie das im Österreichischen so heißt, also beleidigt ist, genervt ist, dass du sowas zulässt? Gott, was ist mit dir los? Es steht drinne, dass der Isaak Mutwillen trieb mit dem, der Ismael Mutwillen trieb mit dem Isaak. Ismael war 13 Jahre älter, war größer, stärker. Ja? Und er hat dem Kleinen natürlich immer in die Schranken gewiesen, denn er wusste, er war von der Nebenfrau. Das ist der Isaak, auf dem die Verheißung war. Eigentlich sollte Ismael, der Erstgeborene, den doppelten Anteil des Erbes erhalten, aber irgendwie war klar, der Isaak war der, der speziellere war. Und da war eine Rivalität da. Was dieses Wort Mutwillen heißt, das kann eine ganz weite Bedeutung haben, davon, dass er den Kleinen einfach nur die ganze Zeit ärgert, bis dahin, dass er Dinge mit ihm macht, die ja, hässlich, sehr, sehr hässlich sind. Das ist die ganze Bandbreite in diesem Ort. Und die Sarah kriegt es mit, das funktioniert nicht mit den beiden. Und sie sagt, die Magd muss gehen. Abraham sagt, hey, Moment mal, das ist mein Erstgeborener. Und Gott sagt, nein, Abraham. Ich hatte dir gesagt, dass die Sarah die ist, die das Kind für dich bekommt, was Heilsgeschichte schreiben soll. Wo ich meinen Weg gehen will, und das, was aus dem gekommen ist, was die Sarah sich überlegt hatte, dieser einfache Weg, den ihr selbst geplant habt, der Ismael, der steht dem tatsächlich jetzt in den Weg. Und da sagt Gott, mach bitte eine Trennung zwischen dem, der den Bund weitertragen wird, und zwischen dem, der zwar dein Erstgeborener ist, aber eben mit dem ich nicht jetzt diesen Bund schließe. Und aufpassen, nur weil Gott hier den Bund nicht mit Ismael schließt, heißt es nicht, dass Ismael nicht gesegnet wird, sondern Gott sagt dezidiert, ich will ihn segnen. Aber er ist nicht derjenige, mit dem ich die Heilsgeschichte schreiben will. Weil das eben daraus gekommen ist, dass die Sarah eine eigene Idee umgesetzt hat. Und Gott sagt, ich will, dass klar ist für alle Zeiten, dass das der Sohn der Verheißung ist, dass es mein Wille ist und mein Wunder ist, dass das geschieht. Und wir müssen einen Unterschied machen zwischen dem, was Gott gesagt hat und umgesetzt hat in der Welt Und was entstanden ist, weil Menschen gemeint haben, Gott unter die Arme greifen zu müssen. Wir müssen eine Unterscheidung machen zwischen den Dingen, die Menschen in ihren Überlegungen getan haben, auch mit dem christlichen Anstrich, und zwischen dem, was Gottes Wille ist und was Gott in die Welt gebracht hat. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was die Kirche als Tradition gebaut hat und zu ihrer Zeit möglicherweise auch richtig war, und zwischen dem, was Gottes Wort ist. Und das hat die Sarah auf einmal kapiert. Dass die Dinge, die wir uns selbst zurechtbasteln, an denen wir einen christlichen Anstrich geben, dass diese Dinge dem in dem Weg stehen, was Gott in dieser Welt umsetzen will und wo Gott seinen Plan drin verwirklichen will. Und dann sagt er, es muss eine Trennung hier. Wenn etwas nicht unter das Wort passt, wenn etwas dem Wort Gottes und dem Willen Gottes im Weg steht, dann müssen wir uns davon trennen. Und Gott sagt, ich kümmere mich auch um die Menschen, die damit zu tun haben. Die sind nicht allein gelassen, die sind nicht weg. Ich kümmere mich darum und ich helfe übrigens auch dabei, dich davon zu trennen. Denn Gott hat gesagt, ich schließe einen Bund mit Isaak. Und er ist ja dann auch der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und er ist nicht der Gott Abrahams, Ishmaels und Mohammeds. Und ist auch nicht der Gott Abrahams, Ishmaels und Vishnu. Er ist nicht der Gott Abrahams, Ishmaels und des Kapitalismus. Ist er nicht. Sondern er ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakob. Das ist sein Weg, den er gesagt hat und der wir wollten. Und wir müssen aufpassen bei all den guten Dingen, die auch um uns herum passieren. Passt das zusammen? Und Gott sagt auch insbesondere mit dem Ismael, du, Ismael ist nicht vergessen, bekommt auch einen Segen, bekommt auch ein Stück Land, aber da, wo ich Heilsgeschichte schreibe, da, wo der Messias kommen soll, da, wo Christus kommen soll, das ist in Israel und eben aus dieser Stammlinie von Abraham, Isaak und Jakob. Das macht er hier ganz klar. Und da muss getrennt werden. Weil Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit. Und es gibt nur ein Leben. Und das hat Jesus dann mal so gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen die Trennung zu diesen anderen Dingen. Die vermischt sind, wo das nicht klar ist. Und das hat Sarah hier kapiert. Und der Abraham, der sträubt sich noch, weil er sagt, hey, das ist doch mein Erstgeborener. Und an dem wollte ich eigentlich, war damals auch üblich, dass der Erstgeborene das Erstgeburtsrecht, den doppelten Anteil des Erbes bekommt. Aber nein, der das Erbe tragen soll, insbesondere das geistliche Erbe tragen soll, das ist Isaak. Gegen alle Traditionen, gegen das, was normal ist, gegen das, was die Umwelt herum tut. Gott hatte gesagt, Sarah, du bist die Richtige. Du bist diejenige, die dem Abraham gefolgt ist. Du bist die Richtige, weil du mit die Berufung getragen hast. Und du bist die, die ihm zur Seite steht. Deswegen seid ihr richtig, dass der Erbe kommt, der Isaak. So wie Maria die Richtige für den Josef war, dass Jesus in die Familie kommen konnte. Das ist Gott, der sagt, ich brauche die richtigen Personen, damit das Richtige passieren kann. Nämlich das, was seinem Weg entspricht und das Heil vorantreibt. Und deswegen musste die Sarah das sein. Und da, wo Sarah dann gesehen hat, wow, ich komme an meine Grenzen. Da, wo Sarah klar war, die biologische Uhr ist schon längst abgelaufen. Da, wo es für uns nicht mehr möglich ist, da schreitet Gott ein. Aber ich werde es tun. Damit klar ist, dass es etwas ist, was nicht Menschen verantworten, dass es etwas ist, was zutiefst in Gottes Willen ist. Das ist dieses ganz Spannende in diesem Leben von Sarah, als sie auf einmal keine Möglichkeiten mehr hatte, an ihre Grenzen gekommen ist, hat sie entdecken dürfen, wie Gott handelt und dass er seine Versprechen wahrmacht. Und es ist bis heute noch so, dass da, wo wir an unsere Grenzen kommen, an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen, weil wir können nichts gegen die Umstände tun, wir können nichts dagegen tun, dass unser Körper altert, das sind die Grenzen unserer Möglichkeiten. Da sagt Gott, hier bin ich total gern bereit, dir zu zeigen, was mir möglich ist. Ich will dich segnen. Was ist denn überhaupt Segen? Was ist überhaupt, wir nehmen dieses Wort so gern in den Mund. Und wir hören es jeden Sonntag, den Segen, wenn man im Gottesdienst ist. Aber was ist eigentlich Segen? Also, ich empfinde mich als sowas von gesegnet. Ich darf am Schloss arbeiten, darf jetzt gerade hier bei euch sein, habe meine Frau Simone, habe meine 4 Kinder. Mir geht's gut. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich morgen zu essen kriege. Und übermorgen auch nicht und übermorgen auch nicht. Und auch wenn ich nach Hause komme, muss ich mir keine Gedanken machen. Aber was heißt es denn, ich bin gesegnet? Sind das die guten Dinge drumherum, die um mich herum sind? Segen, das sind die guten Zuwendungen Gottes. Und das Spannende ist, dass Segen für jeden von uns etwas anderes sein kann. Und Gott weiß, was du brauchst. Und er weiß genau, wie du, was er dir geben kann und geben will, damit du die Sachen verstehst. Damit du auf einmal erkennst, hey, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Weg. Aber er wird auch nur segnen und er kann nur segnen, wenn wir ihm vertrauen und auf seinem Weg unterwegs sind. Das ist wie, also ich habe mal eine Festnetznummer gehabt, die habe ich jetzt nicht mehr. Und meine Festnetznummer, das war die 0043 075 84 40 581. Mittlerweile war mir der Grundbetrag zu teuer und die hat sowieso jeder ein Handy bei uns in der Familie abgemeldet, aber das war's. Und dann habe ich den Leuten mir gesagt, wenn ihr die Nummer wählt, dann kommt ihr bei mir zu Hause an und entweder ist meine Frau da oder ich bin da. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, wie immer, ich habe die Nummern gewählt, aber es kam keiner dran. Ja, dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Und er hat gesagt, ja, ich habe 00 gewählt für Öl, also 00, hast du ja gesagt. Ne? Und dann habe ich gedacht, da ist so ein komisches Durcheinander in deinen Nummern und deswegen habe ich das ein bisschen sortiert. Ja, 00 und dann fängt er mit der 1 an und dann hast du eine 2 drin und dann, okay. Du hast nicht getan, was ich dir gesagt habe. Wie kannst du dann erwarten, dass ich am Telefon bin? Naja, die Nummer war so durcheinander, ich habe es halt sortiert. Ja, aber wenn du 001 wählst, wo kommst du dann an?
USA.
In der USA. Aber da bin ich normalerweise nicht und sehr selten auch unnormal. Da ist es uns klar, die Dinge zu tun, so wie es gesagt wird. Und Gott sagt, ja, ich bin bereit, dich zu segnen, dir zu zeigen, dass ich das wirklich gut mit dir meine, da, wo du Dinge tust, die ich dir sage. Und dann bitte nicht anfangen, selbst zu sortieren, weil du es nicht zwei, drei Sachen dabei nicht verstehst. Und wenn du jetzt dich fragst, aber was hat Gott mir denn gesagt? Nun gut, es gibt sowas wie die 10 guten Worte. Gott will dein Gott sein, lass bitte nichts anderes als Gott neben dir, ihm sein. Und da gibt es noch ein paar Dinge, die man da durchgehen kann, bis dahin, dass das letzte 10. gute Wort heißt, sei bitte nicht neidisch. Da steht im Neuen Testament davon, dass du König und Priester bist, Königin und Priesterin bist, habe ich schon mal erwähnt die Woche. Was heißt das? Gott hat dir eine Verantwortung gegeben, die du leben darfst, im Bewusstsein, dass er mit dir ist. Er hat gesagt, komm bitte zu mir. Das machen nämlich Priester, diese Vermittlung zwischen Gott und den Menschen. Nimm ihn ernst. In dem, was er dir an Verheißungen, an guten Versprechen gegeben hat, nimm ihn ernst an dem, was sein Wille ist, was er sagt, hey, bitte lebe danach. Und vor allen Dingen, nimm ihn ernst, dass beim Wort, das er gesagt hat, ich möchte mit dir im Bund sein. In diesem neuen Bund. Und als Folge davon hat er gesagt, hey, ich lebe in dir. Christus in dir. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und wenn wir ihn da ernst nehmen, wenn wir ihn da beim Wort nehmen, dann dürfen wir entdecken, Schritt für Schritt, was es heißt, gesegnet zu sein. Was es heißt, dass es die Wirklichkeit ist, in der wir leben. Darum geht es. Und dann dürfen wir entdecken, wie Sarah, auch wenn wir in diesen Vorstellungen, in diesem Leben, in diesen Sachen an Grenzen kommen, wo wir nicht wissen, wie soll das heute funktionieren? Wie soll ich denn heute Licht sein? Hallo, ich habe eine Begegnung mit meinem Chef. Wenn du dann sagst, ich weiß nicht wie, und dann sagt Gott, hey, jetzt lass dich überraschen. Da, wo du an deine Grenzen kommst, da kann dich Jesus überraschen. Da, wo wir meinen, die Dinge noch selbst in der Hand zu haben, gute Wege zu haben, Abkürzungen zu haben, einfache Wege zu haben, da sagt Gott, na gut, probier's aus. Könnte sein, dass du dich etwas später mal von gewissen Dingen trennen musst. Und da, wo wir zu ihm kommen und sagen, keine Ahnung, wie es gelingen soll, aber ich vertraue dir, Herr, dass du weißt, was mit mir los ist, dass du die Situation kennst und dass du einen Weg da drin hast, da dürfen wir uns jedes Mal überraschen lassen, was er daraus macht. Übrigens, gesegnet sein heißt nicht, dass das Leben einfacher wird. Gesegnet sein heißt nicht, dass alles einfach ist. Aber es ist gut. Es ist richtig gut. Und das hat die Sarah auch erfahren dürfen. Es war nicht alles einfach, aber es hat sich alles zu dem Guten gewendet, was Gott versprochen hatte. Sie hatte das Ansehen dann in ihrer Kultur. Die Zukunftsfrage war geklärt. Und sie durfte ihrem Isaak beim Aufwachsen zuschauen. Sie war die Fürstin mit einem Erben. Und da hatte Gott die Dinge alle zum Guten zu seiner Zeit zugegeben, war echt eine lange Zeit. Ich kann es verstehen. Und Geduld ist auch nicht unbedingt meine Stärke. Und am Ende zu sehen, da wo sie an die Grenzen gekommen ist, da hat Gott seine Möglichkeiten zum Ausdruck. Dass die Wirklichkeit, die bis ins Neue Testament, bis zu uns hinein reicht, da wo du und ich an die Grenzen kommen, da zeigt Gott, wie es dann wirklich passiert. Da ist er noch lange nicht an seinen Grenzen angekommen. Dieses Versprechen von ihm, ich bin da, ich kenne die Situation besser, als du es kennst, und ich schenke einen Weg. Ich zeige dir, dass es wird. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Nicht immer so, wie ich mir es vorstelle. Aber so, dass wir am Ende des Tages sagen, wow, gut ist es. Unerwartet gut. Amen. Lieber Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du mit uns so unterwegs bist, dass du vorausgehst, vorangehst, da bist. Und egal in welche Situation wir kommen, wie herausfordernd das ist, wie viel Bauchschmerzen wir bekommen und kalter Schweiß uns auf der Stirn steht, da wo wir an die Grenzen kommen, dass es noch lange nicht deine Grenzen sind und du Wege hast, du Möglichkeiten hast. Und danke, dass du von Herzen gerne segnest und danke, dass wir das erfahren dürfen, auf diesen Wegen zu dir hin. Danke für deine Treue. Danke für dein Halten, dein Tragen, dein Mitgehen. Und danke, dass du uns mit hineingenommen hast in deine Geschichte, in deine Heilsgeschichte. Und wir heute hier ein Teil davon sein dürfen. Und danke, dass das Vertrauen in dich selbst, nicht enttäuscht wird. Auch wenn unsere Vorstellungen wir uns davon enttäuscht sind, aber nicht von dir und was du tust. Danke dafür, Herr. Danke für deinen Segen und dein Ja.